Schönen guten Morgen euch allen. Es ist schön, bei euch zu sein und es ist tatsächlich ein bisschen her. Ich glaube, dieses Jahr noch gar nicht oder so, ne? Das ist so in meiner Erinnerung, dass ich, glaube ich, im letzten Jahr das letzte Mal bei euch war. Genau. Umso schöner, wieder hier zu sein und umso schöner, euch zu sehen und Gottesdienst mit euch zu feiern. Ich genieße das tatsächlich immer sehr, wenn ich hier bin. Ich habe euch natürlich eine Predigt mitgebracht. Das war mein Auftrag und das tue ich sehr, sehr gerne. Vor der Predigt muss ich ein bisschen auf Begrifflichkeiten hinweisen, um eine Bedeutung besser zu verstehen und warum ich einen Begriff nicht verwenden werde, auch wenn er im Text steht. Der Predigttext steht in Markus 7, es sind die Verse 31 bis 37 und es klang vorhin schon an. Es wird von einem Menschen erzählt, der nicht sprechen und der nicht hören kann. Ich verwende die Luther-Übersetzung und Luther übersetzt das, dass da von einem Tauben erzählt wird. Also nicht von Vögeln, sondern von Tauben. Und dieser Begriff ist ganz, ganz schwierig. Der wird nicht mehr verwendet. Ich finde den tatsächlich auch schwierig. Das übersetzt, wenn man taub übersetzt, im Niederländischen wird der noch benutzt, immer wieder, da heißt er übersetzt dumm. Also ein tauber Mensch, eine taube Nuss zum Beispiel, ist einfach ein dummer Mensch. Und das stimmt für Menschen, die nicht hören und nicht sprechen können, nicht. Das sind keine dummen Menschen, das sind eingeschränkte Menschen. Und deswegen benutze ich lieber andere Begriffe dafür, weil ich das Wort dumme Nuss tatsächlich für eine Diskriminierung halte und es deswegen nicht verwende. Ich benutze lieber Begriffe, die gehörlos heißen, wenn die Menschen tatsächlich gehörlos sind, oder Menschen mit Einschränkungen, aber auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen, weil das sind sie. Das sind Menschen, die einfach besondere Bedürfnisse haben und wenn man auf die eingeht, dann ist Teilhabe am Leben möglich. Also, genug vorher geredet. Ich lese euch jetzt den Text vor aus der Luther-Übersetzung und da werde ich das Wort taub nicht austauschen, sondern es dem Text getreu einfach mitlesen. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hände auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge. Und er sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Jesus kommt also in eine Gegend, in der er bekannt ist. Dort in Sidon und in der Umgebung von Sidon wissen viele Menschen, wer Jesus ist. Und vor allem wissen sie, dass er Menschen heilt. So etwas spricht sich herum. Viele haben es schon mal erlebt und jeder kennt irgendwen, der irgendwann irgendwo schon mal dabei war. Viele sind also neugierig und sie kommen, um solch eine Wunderheilung mitzuerleben. Also es geht tatsächlich darum, in der Gegend ist viel passiert und dann kommen die Leute tatsächlich, um auch zu sehen, ob das wirklich passiert und ob das so ist, wie andere erzählt haben. Und da hat sich von damals zu heute eigentlich wenig dran geändert. Wenn es was zu gucken gibt, dann ist man gerne in der ersten Reihe dabei. Und wenn es irgendwie spektakulär ist, dann ist das nochmal toller und nochmal spannender. Vielleicht würden wir das heute Gaffen nennen. Gaffen ist, wenn man eigentlich nichts mit der Sache zu tun hat, auch nicht hilfreich sein kann, aber mit einer Mischung aus Neugier, Sensationslust und vielleicht so ein bisschen Grusel was erleben will. Und das möglichst nah. Und so war das vielleicht damals auch. Eigentlich gar kein großes Anliegen, aber sehen und dabei sein doch ganz gern. Und jetzt kommen tatsächlich einige, die jemanden dabei haben, der krank ist. Er kann nicht hören. Und statt einer verständlichen Sprache hat er nur Laute von sich gegeben. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand, der nicht hören kann oder Menschen, die eingeschränkt sind im Hören, die Gebärdensprache benutzen, die lautieren trotzdem. Und das klingt ja so ein bisschen wie so ein Aneinanderreihen von Lauten. Und das ist aber tatsächlich so, weil das eigene Hören ganz schwierig ist. Und das wird für diesen Menschen auch so gewesen sein, weil man sich eben nur von innen selbst hört und nicht sich von nach außen wieder übers Ohr selber hören kann. Also wird er gebracht und begleitet von anderen, die für ihn sprechen können, die ihm Sicherheit geben, die vielleicht auch dafür sorgen, dass der Weg frei ist, dass er zu Jesus kommt, dass ihm nichts passiert. Er wird eine Familie haben, Menschen, die Fürsorge und Verantwortung für ihn übernehmen, und wie gut, dass er in einer solchen Gemeinschaft lebt. Denn nicht alle, die krank und bedürftig sind in dieser Zeit, haben jemanden, der genau das tut. Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen wurden damals oft als eine Strafe Gottes angesehen. Wenn in eine Familie ein Kind hineingeboren wurde, das offensichtlich körperlich eingeschränkt war oder wo sich herausstellte, da sind tatsächlich Krankheiten oder Einschränkungen, war das eine Bestrafung für die Familie, weil es die ganze Familie einschränkte, weil es bedeutete, dass es finanzielle, aber auch andere Einschränkungen gab. Vielleicht sogar Belastungen, vielleicht wurden sie sogar gemieden von anderen. Da ist jemand krank in der Familie, da ist jemand, die haben ein behindertes Kind, Abstand. Vielleicht ist das heute auch manchmal noch so. Da, wo Kinder anders sind, da, wo Menschen anders sind, tun wir uns schwer. Da haben wir Barrieren. Und so kommt dieser Mensch, der weder sprechen noch hören kann, zu Jesus. Und Jesus nimmt den Mann mit. Heraus aus der Menge, die ja natürlich zu gerne dabei wäre und auch gerne was erleben würde, wo sie denn jetzt schon mal da sind, die vielleicht gerne eine Geschichte hätten. Und der Mann würde sich vielleicht nicht wehren können. Er würde vielleicht nicht sagen können, dass es ihm unangenehm ist. Er würde das nicht zum Ausdruck bringen können. Jesus sorgt also für Privatsphäre. Er sorgt dafür, dass die schon so große Scham und Angst, die vielleicht da ist, nicht verstärkt werden kann. Was wird denn passieren? Wird Jesus helfen können? Was ist, wenn das nicht funktioniert? Hoffnung und Zweifel und Sorge stehen nebeneinander. Vielleicht erinnert ihr euch selbst schon an Arztbesuche oder an Umgang mit Therapeuten. Da braucht man einfach keine Zuschauer. Wenn man mit einer Erkrankung, die einem vielleicht auch nicht besonders angenehm ist, oder zu einer Untersuchung muss, dann braucht man Privatsphäre. Denn oftmals muss man sich seiner schützenden Kleidung entledigen, muss sich ausliefern und stillhalten. Man versteht nur die Hälfte von dem, was um einen herum passiert, und vielleicht muss man unter Schmerzen oder in unwürdigen Haltungen Dinge auch aushalten eine Weile. Und da möchte man keine Zuschauer haben. Und die Heilung ist etwas Intimes. Es ist eine Begegnung zwischen Jesus und eben diesem Menschen. Und der Akt der Heilung ist dieses Mal sehr von Nähe und von Intimität bestimmt. Da gibt es kein einfaches Handauflegen und dann der Nächste, sondern Jesus nimmt ihn mit zu sich in einen Schutzraum. Jesus berührt den Menschen, der nicht hören kann, und zwar dort, wo das Hören stattfindet, da, wo er wieder hören soll, also Finger in die Ohren. Gerade eben vorhin meinte ja Lissi, guckt mal, wie das so ist, auch gerne gegenseitig. Ich weiß nicht, wie gerne ihr von anderen Menschen so am und im Ohr angefasst werdet, aber es ist doch was sehr Privates, Persönliches und vielleicht sogar unangenehm. Und er berührt ihn da, wo Sprache und Sprechen gebildet werden. Die Zunge ist eben nicht nur für den Geschmackssinn da, sondern eben auch für die Bildung von Lauten, Worte, Sprache. Das entsteht alles hier in diesem Bereich und die Zunge ist dafür wesentlich. Und im Mund will man ja oft auch so gar nicht von jemand anderem berührt werden. Ich finde Zahnarzt schon grenzwertig. Und auch das ist wahrscheinlich oft mit einem Gedanken von Schmerz, von unangenehmen Dingen begleitet. Und schon gar nicht will man im Mund berührt werden, wenn jemand sich selbst auf die Finger gespuckt hat. Der Vers wirkt wenig appetitlich und vielleicht stößt er sogar manchen ab. Und gut, dass da keiner zuschaut. Was Jesus tut, er dringt förmlich in den Kranken ein, ins Ohr, in den Mundraum. Er öffnet die Ohren, löst die Zunge. Und Speichel ist ja nun nicht unbedingt das, was wir mit anderen teilen wollen. Also schon das angespuckte Taschentuch von der Mama oder von der Oma, das war ja in Kindertagen nix. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Du hast da was. Also grundsätzlich etwas, was unglaublich, ja, mit Scham vielleicht auch besetzt ist, mit vielleicht auch mit Ekel ein bisschen. Angeblich hat Speichel ja eine heilende Eigenschaft. Mückenstiche werden manchmal mit Speichel behandelt. Ne? Tu mal Spucke drauf, aber dann die eigene. Genau, und Speichel sorgt tatsächlich auch für eine schnellere Wundheilung im Mund. Sie ist also, was uns selbst angeht, tatsächlich meistens mit einer guten Keimflora durchsetzt. In der Bibel wird Speichel auch noch an anderen Stellen mit einer heilenden Wirkung verbunden. Jesus heilt zum Beispiel einen Blinden mit einem Brei aus Speichel und, Erde und macht da so einen Brei draus und streicht ihm das auf die Augen. Und auch im Alten Testament ist das Heilen und Behandeln von Kranken etwas ganz Körperliches. Man nimmt, was da ist. Wir kämen heute nicht auf die Idee, mit Speichel heilen zu wollen. Und nach der Behandlung der Symptome bzw. der erkrankten Körperteile ruft Jesus ein Wort aus. Hier verbinden sich Körper und Geist, ganzheitlich. Jesus nimmt wahr und nimmt auf mehreren Ebenen etwas wahr. Da sind die Ohren und die Zunge, die bislang ihren Dienst nicht tun konnten. Und da ist noch mehr. Geist, Psyche, das Innere, das nach außen will. Denn bisher konnte nicht viel nach außen, es konnte nicht viel nach innen, es konnte nicht gehört werden und es konnte nichts nach außen, weil die Sprache nicht da war, um sich verständlich zu machen. Innen und außen. Hephatha, das sagt Jesus, ein Aufruf und es ist eher eine Aufforderung. Für den, der weder hört noch spricht, wird sich eine neue Welt auftun. Da gibt es außerhalb des eigenen Körpers ja so vieles, was es zu entdecken und zu erleben gibt, was bisher nicht nach innen kam. Öffne dich, der Körper des Kranken bleibt eben nicht länger ein Gefängnis, in den bislang kein Geräusch hinein konnte und eben auch nichts nach außen. Hephatha, öffne dich für das Wunder der Heilung, öffne dich für Gottes Gnade und öffne dich für das Reich Gottes. Du sollst es hören können, du sollst teilhaben und du sollst darin sprechen und singen können. Dir wird eine Stimme gegeben, da steckt noch so viel mehr drin. Hephatha ist ein Wort aus dem Aramäischen. Es wird heute noch benutzt und gesprochen. Es gibt Kirchen und Gemeinden, die sich Hephatha oder Ephatha-Gemeinde nennen, die diesen Ruf für sich als Auftrag verstehen. Kirche zu öffnen, für Menschen, ihnen Zugang zu geben zum Glauben und auch diakonische Angebote hin zu den Menschen. Hephatha heißt auch eine Zeitschrift für Gehörlose, die ein Netzwerk für gehörlosen Gottesdienst und Aktivitäten anbieten. Das ist ganz spannend, wenn man das mal so miterlebt hat. Also auch Gehörlosen-Disco, das ist auch etwas, was man sich so erstmal nicht vorstellen kann. Aber das gibt es tatsächlich. Denn manchmal braucht man Menschen, die eben auch nachempfinden können und verstehen, was einen selbst einschränkt. Und dann kann man solche Dinge in Gemeinschaft mit anderen viel besser tun. In Gehörlosen-Gottesdiensten wird viel gebärdet. Es wird aber auch Musik gemacht und die ist oft so laut, dass sie über den Fußboden geht und die Vibrationen spürbar sind. Und dann kann man ganz viel miterleben. Es gibt dann eben nicht den Effekt, dass sich vielleicht andere erschrecken, wenn sich der Lobpreis von Gehörlosen anders anhört und wenn er anders aussieht als das, was wir so kennen. Und so ist es. Der, der bislang eben nicht hören und sprechen konnte, der kann es plötzlich. Was für ein Wunder. Er muss also nicht mühsam erkennen und Schritt für Schritt wird es besser, sondern es ist sofort da. Es kann sofort dieser Austausch stattfinden. Das Hören öffnet die Tür nach innen, das Sprechen die Türe nach außen. Da öffnet sich etwas, der Himmel. Jesus hat diesen Menschen berührt und sofort alles aufgemacht. Über den Kranken und seine Begleitung erfährt man wenig. Die Begegnung macht diesen Text aus. Also man erfährt im Grunde fast nichts, auch nicht, wie viele dabei sind. Über den Kranken erfährt man nicht, wie alt er ist, was danach mit ihm geschieht. Was aber wichtig ist, ist die Intimität, die Zugewandtheit und die Fürsorge, mit der Jesus diese Heilung vollzieht. Und das ist auch das, was mich so anrührt an dieser Begegnung. Er schützt den Kranken und der kann in einem Moment heil werden, weil er eben nicht dem Äußeren ausgesetzt ist, weder den Blicken noch dem, was die anderen sagen und meinen. Es ist tatsächlich ein sehr eigener Raum und da kann ganz viel passieren. Hier wird Vertrauen und Nähe geschaffen. Das ist die Bildung für die Grundlage für das Öffnen. Beim Arzt, beim Therapeuten, in der Begegnung mit anderen Menschen sind manchmal diese Situationen und diese Begegnungen die wertvollsten. Jesus verbietet seinen Jüngern und denen, die davon miterlebt haben, darüber zu sprechen. Das tut er öfter. Gedeutet wird das in vielerlei Hinsicht. Hier ist ein Geheimnis, etwas Besonderes. Das soll so nicht weitererzählt werden, nicht weiter geklatscht und getratscht werden. Das macht bei den richtigen Leuten noch schneller die Runde, vielleicht auch als ohne diesen Hinweis. Jesus versucht unter Umständen, die Geheilten zu schützen, wenigstens so lange, bis die Situation sich aufgelöst hat. Es gibt einen kleinen Vorsprung. Jesus schützt vielleicht auch sich und seine Jünger. Tumult und Aufregung sollen ja vermieden werden. Und es gelingt eher schlecht, denn die Neuigkeiten und Nachrichten werden ja nur zu gerne weitererzählt. Egal, aus welchem Grund sie eigentlich nicht weitergegeben werden sollen. Ein Punkt, der mich auch nachträglich noch bewegt, ist, dass Menschen da sind, die sich umeinander und füreinander sorgen. Dieser Mensch wäre wohl nie bei Jesus angekommen, wenn er keine Begleiter, Fürsprecher und Kümmerer gehabt hätte. Wenn er keine Leute gehabt hätte, die an ihn glauben und die an Jesus glauben. Und manchmal braucht es solche Menschen dringend. Das können wir sein. Das können wir für andere sein. Ich habe einen persönlichen Bezug zu Geschichten mit Gehörlosen. Ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die schon immer schwer gehört hat. Das heißt also, wir wussten zu Hause, wenn man im Nebenraum was erzählt, das hört sie nicht. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn man was will, ist das doof. Wenn man es darauf anlegt, dass es nicht mitbekommen werden soll, ist das ein Vorteil, zumindest für Kinder und Jugendliche. Auch meine Mutter wird älter und das mit dem Hören wird schlechter, von Jahr zu Jahr und von ärztlicher Untersuchung zu ärztlicher Untersuchung. Es sind 10% übrig, das heißt nichts. Also so 10% sind, das könnt ihr euch vorstellen, das ist ganz schwierig. Und das ist tatsächlich so, dass ich in den letzten Jahren immer mehr zum Dolmetschen mitgehe. Also das heißt, meine Mutter gehört auch noch zu einer Generation, die sagt, sie hat nichts. Ich kann alles, ich verstehe alles, ich weiß alles. Und am Ende kommt dann dabei raus, naja, sie hat doch nicht alles mitgekriegt. Und das ist gerade, wenn man beim Arzt ist, manchmal nicht ganz unwichtig, alles mitzubekommen und auch zu verstehen, was da passiert. Das heißt also, ich dolmetsche vieles. Das heißt, im Gespräch mit dem Arzt versuche ich möglichst viel selbst zu verstehen und es meiner Mutter dann, die durch Aufregung und die besondere Situation mal gleich noch weniger versteht und hört, das hinterher dann tatsächlich für sie zu übersetzen und ihr zu erklären und auch vieles aufzuschreiben, damit sie es behalten kann. Also ich bin damit groß geworden, dass das schwierig ist und kenne das tatsächlich nicht anders. Ich weiß, dass Telefonieren mit meiner Mutter eine Katastrophe ist. Man ruft die nur an, wenn es gar nicht anders geht. Und wir nutzen seit ein paar Jahren den Segen von Kommunikationsmitteln wie WhatsApp. Das funktioniert ganz hervorragend. Wenn ich was von ihr will oder ihr etwas Wichtiges mitteilen möchte, von dem ich wissen muss, dass sie es versteht und auch befolgt, dann kann ich ihr das besser da aufschreiben und sie hat es tatsächlich auch, um es nochmal nachzulesen. Das ist also, für uns ist das eine Riesenhilfe. Genau. Ich selber trage auch ein Hörgerät, das merkt man mir so nicht an. Und damit komme ich durchs Leben und durch den Alltag. Aber es schränkt auch mich ein, ganz klar. Also so, ich weiß ungefähr, was es heißt, eingeschränkt zu sein. Ich weiß nicht, was es heißt, ohne gehört zu sein. Das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Aber wenn es keine Menschen gibt, die sich kümmern, dann ist jemand, der eingeschränkt ist, tatsächlich ganz schnell allein. Und wenn derjenige nicht gelernt hat zu sagen, ich habe ein Problem oder ich bin eingeschränkt und ich kann dich nicht verstehen oder ich brauche eine andere Form der Kommunikation, dann ist es ganz spannend, dass man es bei Menschen, die nicht hören können, auch nicht gleich merkt. Die nicken immer alle ganz freundlich, das macht meine Mutter auch, wenn du ihr was erzählst, dann nickt sie so und du weißt ganz genau, das ist nicht angekommen. So, oder wenn sie so allgemeine Antworten gibt wie, ja, das sage ich auch immer und du denkst, das passt nicht zu dem, was ich gerade eben erzählt habe. Also wir haben viel Humor mit der ganzen Geschichte, aber das ist tatsächlich im Alltag manchmal eine Herausforderung. Und deswegen braucht es Menschen, die das sehen und dann braucht es Menschen, die dafür einstehen und mitgehen und da sind, die auch einen Schutzraum bieten. Und es braucht Jesus, der das sieht und der damit umgehen kann und genau diese Nähe herstellen kann zu den Menschen, die ja, das Thema mit viel Scham besetzen. Und das geht eben nicht nur Menschen, die nicht hören so, sondern das ist mit vielen, vielen anderen Einschränkungen ganz genauso. Jesus sorgt für die Menschen und er sorgt für die Kranken. Er schafft Begegnungs- und Beziehungsräume, in denen etwas möglich wird, Heilung, Öffnung. Und wenn man Berichte zu Heilungen liest, die es im Neuen Testament ja viele, viele gibt, dann unterscheiden sie sich alle voneinander. Das finde ich sehr spannend, dass sie nicht alle gleich sind, sondern manchmal ist es eben ein Wort, eine Aufforderung, manchmal eine Berührung, ein Gespräch, eine Handlung. Heilwerden sieht so unterschiedlich aus, wie eben auch die Menschen unterschiedlich sind. Und manchmal dauert es und manchmal geschieht es gar nicht. Es ist der Akt der Nächstenliebe, der Fürsorge und der Beziehung, die tragend ist für die Heilung. Und der Ruf, öffne dich, ein Ruf zu den Menschen und ein Ruf in den Himmel, ein Gebet. Bring das zusammen. Gott sehnt sich nach den Menschen. Unser Gott ist ein Gott, der die Nähe so sehr liebt. Und so wollen wir miteinander umgehen. Offenheit möglich machen, das Reich Gottes zu und in den Menschen lebendig werden kann. Amen.